Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Altbier und heute nicht mit Jochen Gebauer als meinem Co-Podcaster, sondern Sebastian Stange springt trotz Krankheit ein. Guten Abend, Sebastian.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, die Stimme hält's durch.
Ja, man hört's schon. Du bist sozusagen immer noch so krank. Wahrscheinlich infizieren wir uns alle noch übers Internet.
Gott sei Dank geht das ja nicht. Aber stell doch mal unseren bezaubernden Gast vor. Ich bin schon ganz hibbelig.
Ah, der Gast ist der Grund übrigens, warum Herr Stange hier ist und nicht Herr Gebauer. Aus dem einfachen Grund, dass Jochen gehört hat, es geht um Rennspiele. Und da hat er gesagt, so, oh, da habe ich ja gar keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Komme ich da irgendwie drum rum? Und stellte sich raus, ja, er kommt drum rum, weil Sebastian kennt sich aus heute Abend. Dabei ist nämlich Andreas Leicht von ehemals Synetic, dem vermutlich einzigen jemals bekannten Rennspielentwickler aus Deutschland. Andreas, grüß dich.
Ja, hallo zusammen.
Fällt dir als Fachmann aus dem Kopf noch ein zweiter Rennspielentwickler aus Deutschland ein?
Ich glaube, wir haben welche gehabt, die sich mit Rennspielen versucht haben. Da gab es in Hannover gab es welche, mit denen wir da gefachsimmelt. Firebird wollten die mal machen. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende erschienen ist. Und natürlich die Jungs aus Hamburg, die vorher die Cobra-Serie gemacht haben.
Es gab diese, wie hieß das, Crash Day oder sowas? Das ist jetzt gar nicht so lange her, ne?
Ja, richtig. Da gab es was, ne? Boah, jetzt frag mich mal nach dem Namen. Ihr merkt schon, ich bin einige Zeit raus. Das soll nichts Schlimmes heißen, aber...
Ja, genau. Wie lange bist du denn jetzt schon raus?
Ja, wir haben eigentlich so mit den Rennspielen aufhören müssen. 2014 war es. Ja. Und da hat DTP ja Insolvenz hingelegt. Und das war dann so unser Ende mit Rennspielentwicklung. Danach haben wir noch ein bisschen Mobile Game ausprobiert mit Head-Up Games. Hat auch nicht richtig gefruchtet, möchte ich sagen. Danach haben wir eigentlich noch mal ein pseudo-holographischen Vitrine ausprobiert für Audi, eine Engine zur Virtualisierung derer Fahrzeuge mit einem entwickelten Patent, wo wir 360-Grad-Umgebung dargestellt haben. Ja, und dann eines Tages hieß es von Audi Chef-Entscheidung, wir suchen eine Engine, die Konzern weit eingesetzt werden kann. Ja, dafür waren wir dann letztendlich zu klein. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch vier Leute. Damit stemmst du so eine Engine nicht für deren Ansprüche. Ja, und dann hieß es entweder alles, was wir angespart haben für Rentenversicherungen als Selbstständigen, sonst irgendwie was zusammenschmeißen und investieren nochmal in den Laden. Oder was Vernünftiges machen. Ja, da ich mittlerweile Kinder, Familie habe, ein bisschen Verantwortung, habe ich mich von der Games-Branche sozusagen getrennt oder von meiner Selbstständigkeit getrennt und bin dann mittlerweile bei Avato Angestellter, immer noch ein bisschen IT, als IT-Consultant quasi als Zwischenstück zwischen unseren internen Fachbereichen und dem Kunden in der IT-Beratung.
Synetic selber, habe ich zumindest ergoogelt, sei gegründet worden 1996 und zwar von ehemaligen Ascaron-Mitarbeitern. Ist das so richtig?
Absolut, ja.
Ihr habt euch also da vom Acker gemacht. Woran habt ihr denn gearbeitet bei Ascaron vorher?
Ich glaube, Pole Position war mein letztes Produkt als, ich glaube, 13-Disketten-Version. Also 13 verschiedene Disketten für eine Installation. Natürlich gab es da auch schon CD, aber das war so die Zeit, wo man sich von der Diskette zur CD hin trennte. Von daher gab es beide Medien zur Installation. Ja, Pole Position habe ich noch zur Marktreife mit betreut und danach ging es dann halt in die anfängliche Selbstständigkeit Synetic.
Das heißt also, und damals wart ihr dynamische junge Entwickler und habt gedacht, Mensch, Rennspiele, das machen wir jetzt.
Ja, wir haben eigentlich nicht wirklich mit Rennspielen angefangen, sondern wir hatten ein Spiel, isometrisch, El Capone, was wir nachbauen wollten, hatten uns dazu eine Studententruppe gesucht, mit denen wir zusammengearbeitet haben, einige Monate entwickelt, konzeptioniert. Ja, und dann irgendwann haben wir festgestellt, oh, es ist vielleicht keine so gute Idee. Wir kamen nicht so recht voran. Das Ding verzögerte sich immer mehr. Und dann hatten wir das Glück, dass ein guter 3D-Programmierer, nämlich Michael Bittner, zu uns gestoßen ist. Den haben wir kennengelernt. Der hatte eine super 3D-Engine zu dem Zeitpunkt. Und dann hatten wir innerhalb von 6 Monaten unser erstes Rennspiel aus dem Boden gestampft, nämlich Have a Nice Day. Und ja, wie gesagt, 6 Monate von der ersten Idee bis zum marktreifen Spiel, damals zusammen mit Magic Bytes. Ja, das war so unser erstes Ding und das hat, glaube ich, gleich richtig gut eingeschlagen. Und da haben wir gesagt, okay, Rennspiele war von jedem so etwas Hobby, was wir auch privat immer wieder gespielt haben und dabei sind wir dann geblieben.
Da habt ihr ja direkt ab Start, also dann, was die Rennspiele angeht, echt ganz ordentlich vorgelegt. Und das habt ihr in 6 Monate, war doch selbst zu der damaligen Zeit echt ziemlich sportlich für sowas, oder?
Ja, das war absolut krank. Also ich glaube, sagst du mal, ein Arbeitstag hat 8 Stunden, damit sind wir nicht ganz hingekommen. Ich weiß noch, dass wir auf Silvester etwa 22 Uhr, 22.30 Uhr Feierabend gemacht haben, weil keiner mehr richtig gerade ausgucken konnte. Noch ein bisschen Sekt geschlürft, bis Mitternacht angestoßen. Und dann habe ich um 9 Uhr morgens wieder da gesessen und mit Michael zusammen gemastert. Ja? Noch die letzten Fehler rauskodiert, ein bisschen getestet. Ich glaube, um 10 Uhr waren wir alle wieder komplett im Büro und haben dann am Neujahrsmorgen das Master eingetütet. Genau.
Gab es einen Grund dafür? Also hattet ihr da schon irgendwo einen Publishing-Vertrag und es drohte ein Release-Datum oder warum dieser irrsinnige Zeitplan?
Ja, wir haben eigentlich zusammen mit Magic Bytes angefangen. Wir haben auch mit Magic Bytes dieses isometrische Spiel, was Al Capone machen sollte, gestartet. Und ja, wie gesagt, aufgrund der Zeitverzüge hat der Ralf damals gesagt, ey Leute, mir geht langsam das Geld aus, was machen wir, wie können wir es weitermachen? Und halt wie gesagt, die glückliche Fügung mit dem Programmierer und dem Neuansatz hat uns quasi die 6 Monate noch ermöglicht. Die Idee war klasse, glaube ich, und da hat sich dann der Ralf breitschlagen lassen, uns noch ein bisschen über sein Maximum eigentlich hinaus zu finanzieren und ja, war dann echt Glück, ja. Aber zeitlich hätte es eigentlich keinen Tag länger dauern dürfen. Ich glaube, dann hätte er den Hahn zugedreht und hätte gesagt, Jungs, netter Versuch, hat mich viel Geld gekostet, das war's.
Ich schließe dann hier auch mal zu.
Genau, so hat dann die Erfolgsgeschichte mit den Rennspielen angefangen.
Das ist ja echt irre. Ich habe mal nachgelesen, tatsächlich die alten Reviews von Have a Nice Day, dem ersten Teil, 97 erschienen. Und da steht tatsächlich drin sowas wie unfassbar, wie gut das läuft auf einem Pentium. Ich glaube 90 war das damals in dem Review, was da noch zitiert wurde. Also da habt ihr ja also einen richtigen Glückstreffer gelandet mit dieser 3D-Engine offensichtlich, denn das scheint auch noch selbst jetzt so im Wettbewerb mit den damaligen Rennspielen extrem performant gewesen zu sein.
Ich glaube, das lag so ein bisschen dran. Ich glaube, Michael ist einer der wenigen gewesen, die noch Assembler, also sozusagen Maschinensprache, programmieren konnten. Wir selber konnten uns eigentlich auch keine tollen Kisten leisten. Von daher musste das Spiel auf unseren PCs laufen. Die 6, 8 Stück, die wir da hatten, ja, da war nicht viel mehr drin. Und von daher hast du das optimiert und auch wirklich dein Herzblut reingesteckt. Und rausgekommen ist wirklich eine absolut konkurrenzfähige, überragende 3D-Engine, dem Spiel dahinter, was die Leute einfach begeistert hat.
War das damals eine Art Schatz, ein Riesenglück, dass dieser Typ um die Ecke kam? Weil heutzutage sind Engines so omnipräsent und so billig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für euch bedeutet hat. Und hat diese Engine auch das Genre mehr oder weniger geschaffen? War sie sehr gut dafür geeignet, jetzt schnell ein Rennspiel draus zu machen? Hätte es auch ein Shooter sein können?
Wenn du heute von 3D-Engine sprichst, dann sprichst du ja von DirectX, dann sprichst du von Hardware-Beschleunigung. Das hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Ja, wir hatten zum einen so eine Software-Engine, zum anderen hat es so gerade angefangen mit den Voodoo-Karten 3DFX, auch ein Hersteller, glaube ich, den es heute gar nicht mehr gibt. Der ist bei Nvidia, glaube ich, aufgegangen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das war also wirklich so die Keimzelle, wo man von den Software-Engines rüberging zu den 3D-Engines. Das war noch unerkundetes Land. Da gab es keine Engines für. Jeder hat sein Glück versucht. Und Und ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wie jedes erfolgreiche Spiel, das wundert mich sowieso immer, jeder, der irgendwo ein Spiel anfängt, weiß am Ende gar nicht, hat er Erfolg oder wird es ein Knüller oder wird es eine Niete? Wir sehen das auch heute noch bei Browserspielen, Buden, die riesengroß werden, weil sie einen richtigen Renner haben, dann versuchen, ein zweites Spiel zu machen, weil sie ja so viel Erfolg hatten und es verkauft sich nicht, ja. Und keiner kann dir sagen, warum ist das so? Ja, warum hatten wir Erfolg? Warum haben wir auf einmal keinen Erfolg mehr? Und ich glaube, musst du einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und mit dem Wechsel halt von Software-Engines auf 3D-Engine, 3D-Darstellung, haben wir da so den Zahn der Zeit getroffen und haben echt eine gute Engine dahingelegt und dementsprechend Erfolg gehabt mit einem guten Spiel drunter. Also Grafik ist ja auch nicht alles. Wir haben natürlich auch sehr viel eigene Ideen reingesetzt. Das war noch nicht so Mainstream, das war noch nicht so rund geschliffen, ein bisschen humorig aufgebaut und ja, passte einfach.
Das Humorige, ist das vielleicht auch so ein Ascaron-Einfluss? Wenn ich an Ascaron spiele, wie Anstoß denke, da gibt es dann den Balino oder in Sacred gab es auch immer diesen etwas kruden Humor. Oder ist das was typisch Deutsches? Weil man findet es ja auch zum Beispiel in der Gothic-Serie. Woher kommt das?
Also da von Ascaron haben wir natürlich viel gelernt. Wir haben auch die meiner Meinung nach mitführenden Köpfe, Jürgen Kersting, der sehr viel in der Konzeptarbeit gemacht hat, eine Renate Langenkemper, die sehr viel in der Grafik dort gemacht hat und auch vorgegeben hat, mitnehmen können zu Synetic. Und wir haben halt immer versucht, uns selber nicht allzu ernst zu nehmen. Wenn man sich das Intro anguckt, wo wir eigentlich von einem Rennspiel unabhängig einen Tagesablauf bei uns dargestellt haben. Ja, damals noch mit qualmenden Zigaretten, Aschenbechern und so weiter, was heutzutage schon No-Go wäre. Kaffeemaschine, die morgens angestellt wird. Keiner fängt an zu arbeiten, bevor der Kaffee fertig ist. Die ganzen Sachen nicht ernst genommen und einfach drauf los. Viel Lebensfreude reingebracht, eben viel Humor und wenig Einflüsse von außen auch. Also nicht durch so und so viel Beta-Phasen, Public-Test und so weiter, sondern zu dem Zeitpunkt echt Synetic pur.
Es gab zu der Zeit ja kurz vorher sogar ein anderes Spiel, nämlich das Fatal Racing. Das hat Gremlin gemacht. Das hatte auch so Loopings und Schanzen und sowas. Habt ihr das gespielt? Gab es irgendeinen anderen Einfluss, wo ihr gesagt habt, das war das Rennspiel, das fanden wir alle so geil und wir wollten eigentlich so sein wie die?
Ich erinnere mich immer an Bleifuß von Milestone. Ich denke mal, das hat schon sehr geprägt. Natürlich hat man sich auch die anderen Rennspiele angeguckt und Ideen aufgenommen oder nachgemacht oder versucht zu verbessern. Dieses Fatal Racing ist mir jetzt nicht so der Begriff. Von daher bin ich mir da nicht so sicher, ob wir uns da haben leiten lassen. Aber halt so diese anderen cartoonigen Racer, die etwas künstlich aufgebauten Racer, die haben wir uns schon genau angeguckt und auch analysiert, was gefällt uns selber, was gefällt uns da nicht so. Und natürlich immer wieder versucht, die besseren Elemente eines Rennspiels zu übernehmen.
Das Bleifuß, das war ja so überhaupt so einer der Arcade-PC-Racer seiner Zeit, selber so ein bisschen stark an Ridge Racer angelehnt. Ist das auch eure Welt gewesen? Wart ihr PC-Entwickler und PC-Spieler?
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob es damals so viel Konsole gegeben hat wie heute. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, wenn wir Feierabend haben, gerade mit Jürgen auch realistische Rennen gespielt haben. IndyCar Racing über Null-Modem-Kabel miteinander verbunden, die PCs. Und dann in Echtzeit gefahren. Ja, also IndyCar heißt irgendwie 80 Runden, 90 Runden, 100 Runden. Da fährt man dann mal 3 Stunden im Oval. Ja, und das halt, wie gesagt, nach den 10, 11, 12 oder längeren Stundentagen. Also zu dem Zeitpunkt haben wir zumindest von Rennspielen nicht genug kriegen können.
War das noch eine gute Zeit für Rennspiele? Also wir befinden uns ja jetzt im Jahr 2017, wo es heißt, wenn du ein Rennspiel ohne große Lizenzen mit Originalautos oder so an den Start rollst, dann bist du eigentlich schon so gut wie tot. War das noch eine gute Zeit für Rennspiele?
Ja, ich glaube, dass man sowieso früher mehr aus eigener Kreativität schöpfen konnte. Ich habe schon so das Gefühl, dass heute große Marken mehr zählen. Ich weiß gar nicht, wann es war, dass Formel 1 EA dort die Rechte gekauft hat. Es hieß mal irgendwie 10 Millionen Euro alleine für die Lizenzrechte an den Teams, an den Fahrzeugen. Also unvorstellbare Summen. Das möchte irgendwann 2010 oder 2008 gewesen sein. Das muss man sich mal vorstellen, was da an Marketing reingebuttert wurde. Oder zu späteren Zeiten Need for Speed, was ein Millionenbudget für Marketing hatte, um das populär hier zu machen. Das ist bei uns Entwicklungsgelder, die nachher für Spiele gezahlt wurden, kamen nie auf eine einstellige Millionensumme. Von daher Konkurrenz über Marketing in unvorstellbarem Ausmaß. Da musst du als kleiner deutscher, unabhängiger Entwickler erstmal gegen ankommen, weil ihr als Presse habt es dann natürlich schwierig. Ihr habt so ein kleines Entwicklerteam mit 10, 12 Leuten. Auf der anderen Seite habt ihr solche großen Studios wie EA, die ebenfalls Rennspiele machen. Und das ist dann wie, ich will nicht sagen Äpfel mit Birnen vergleichen, ja, aber die Möglichkeiten in so einem Studio wie EA sind natürlich ganz andere. Und wenn du so viel Geld in die Hand nimmst, spielen, glaube ich, die Lizenzen nicht mehr so die große Rolle. Und wer möchte nicht hingehen und einen McLaren fahren, der genauso aussieht? Wenn ich dann überlege, wo wir angefangen haben, World Racing zu machen mit Lizenzfahrzeugen, da kostet eine Fahrzeuglizenz, ich glaube, einen BMW 20.000 Euro, das uferte auch schnell aus. Also für uns durchaus Lizenzsumme, die in unserer Spielegröße, wie wir sie machten, auch nicht mehr vorstellbar war.
Zu dem World Racing müssen wir hinterher sowieso nochmal kommen. Das ist ja auch, also ihr hattet ja sowieso die ganze Zeit über, also auch jetzt noch bis einschließlich World Racing, hattet ihr natürlich den Vorteil, dass ihr dafür, dass ihr so ein kleines Team wart, immer technisch durchaus Beachtliches zu Wege gebracht habt. Also auch das World Racing, das war ja ein Open-World-Rennspiel zu einer Zeit, wo Open-World noch nicht so selbstverständlich war, schon gar nicht in dem Genre.
Also da hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir halt eine eigenentwickelte 3D-Engine haben, die wir entsprechend gepflegt haben. NICE 1, NICE 2, das war eigentlich noch eine Schlauch-Engine. Wir haben mit dem Truck Racing, was danach kam, eigentlich angefangen, diesen Schlauch zu erweitern. Und mit dem Truck Racing kam so die Idee, ein Open World zu machen, was dann später bei World Racing 2 eigentlich so auch der Fall war, wo wir ein größeres Szenario abbilden konnten, weil aber auch immer die Hardware wesentlich leistungsfähiger wurde und man das so machen konnte, ja. Aber das Ganze immer auf unserer Engine, wo du außer im eigenen Entwicklungspotenzial nicht so limitiert bist wie bei eingekauften Engines. Und das war immer unser Vorteil, etwas anders machen zu können, andere Werte sozusagen festzulegen. Was ist für dich wichtig? Wie möchtest du dein Spiel entwickeln? Was ist vielleicht auch ein bisschen besser auf den deutschen Markt, der unser Hauptfokus war, angepasst. Und das machte uns immer ein bisschen anders im Geschmack.
Was ich auch gesehen habe bei Reviews, auch schon seit dem ersten Have a Nice Day, waren immer eine Besprechung von der Rennspiel-KI. In dem ersten Have a Nice Day fuhren sie angeblich immer sehr gern in einer Gruppe durch die Gegend. Im zweiten Have a Nice Day wurde gesagt, sie sind gerne mal ein bisschen überaggressiv. Wie schwer ist eine KI für ein Rennspiel? Man stellt sich irgendwie immer vor, naja, also ich meine, da muss ja nur ein Auto diesen Kurs erstmal abfahren. Wie schwer kann das sein? Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass wenn das dann halt auch Gruppen von Fahrzeugen sind und die ja nicht einfach nur eine Ideallinie fahren dürfen und so weiter, dass das dann doch relativ schnell komplex wird. Jetzt habt ihr euch ja auch noch so schnell in diese Entwicklung gestürzt und hattet so wenig Zeit. Ist das eine große Herausforderung, sowas zu machen?
Also ich glaube, beim Thema KI hast du so ziemlich das schwerste Kapitel. Wir haben immer versucht, diesen zum einen den Spagat zwischen Arcade und echtem Fahrverhalten zu machen, aber auf der anderen Seite, und das ist mal mehr gelungen, mal weniger gelungen, für jeden Spielertypen sozusagen die passende KI, die passende Herausforderung auch zu stellen. Ja? Und das mündete dann halt mal drum, dass sie immer im Pulk sind und vielleicht in der letzten Runde dann zu stark wurden. da hast du dann halt auch deine zeitlichen Begrenzungen. Ich glaube, eine KI ist nie wirklich fertig. Es gibt immer Möglichkeiten, dort nochmal fein zu tunen. Und da müsstest du einen groß angelegten Beta-Test am Ende fahren, zu denen wir häufig nicht die Möglichkeiten hatten oder auch eben nicht die Zeit. Da fehlen dann halt am Ende die Mittel.
War das ein Achtungserfolg, das erste NICE? Also ganz schlecht gelaufen kann es nicht sein, weil es gab ja eine Fortsetzung dann in 98.
Das erste NICE war, glaube ich, kein Achtungserfolg, sondern ein absoluter Überraschungserfolg. Also, wo wir die ersten Pressekritiken bekommen haben, das fing natürlich schon mit dem Preview an. Ich glaube, damit hätte keiner von uns gerechnet. Das ging für uns eigentlich durch die Decke, ja, weil wir hatten nur 6 Monate Zeit und da machst du immer Kompromisse in der Entwicklung, und dass das Ding nachher so am Markt einschlug, unbeschreiblich. Also hat von uns keiner erwartet, und wenn wir es heute nochmal machen würden, würde es auch wieder keiner von uns erwarten.
Kannst du sagen, wie viel hat es verkauft?
Boah, da müsste ich lügen. Ich weiß, dass wir zu Anfang einen dicken, fetten Scheck bekommen haben, rein von der Erstverkaufsmenge. Aber bei den Zahlen müsste ich echt nachgucken.
Gab es irgendwas Besonderes zum Release? Also seid ihr in den nächsten Mediamarkt gefahren und standet alle vor dem Regal und habt gesagt, guck mal, da ist es, unser Spiel.
Nee, also zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja gerade gesagt, wir haben irgendwie auf Neujahr gemastert. Ich glaube, danach haben wir erstmal alle Viere von uns gestreckt und haben den Herrgott einen lieben Tag sein lassen. Und wir waren alle zu dem Zeitpunkt so platt. Wir haben weder irgendwie eine Party geschmissen noch sonst irgendwas aufgerissen. Da waren wir echt durch.
Okay. Und dann lass uns weiter über den Nachfolger sprechen. Das ist das Spiel, das mir wahrscheinlich am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ulkigerweise, das haben wir noch gar nicht erzählt übrigens, habt ihr dann schon auf dem Bauernhof entwickelt? Wart ihr schon im Grünen?
Ich glaube, NICE 2 hatten wir noch in der Innenstadt angefangen. Wir sind, glaube ich, zu Truck Racing erst umgezogen auf dem Bauernhof. Auch da eine glückliche Fügung. Wolfram von Eichborn, seinerzeit noch Activision. Damals war Gütersloh ja Entwicklungszentrum in Deutschland. Nicht so wie heute, sondern alle waren angelagert an Bertelsmann zur Reproduktion der Master. Ein EA war in Gütersloh. Man hat sich am Samstag zum Stammtisch getroffen bei der einzigen Spielebude Corona-Soft, die es in Gütersloh gab, hat ein bisschen geschnackt, waren noch ganz andere Zeiten. Ja, und halt wie gesagt umgezogen, mitten aus der Innenstadt haben wir seinerzeit an der Ein- und Ausfallstraße gearbeitet. Das heißt, Fenster konnten nicht aufgemacht worden, wurden hohe Lärmbelästigung. Damals hat noch jeder geraucht, auch eine gute Schachtel am Tag. Also es waren schon harte Zeiten, und wir waren dann echt froh, als der Wolfram um die Ecke kam und uns ein bisschen Büro sozusagen im Grünen angeboten hat, neben den Kuhweiden in dem Altersteil von dem Bauern nebenan.
Fantastisch. Ja, die Leute wissen das ja heute gar nicht mehr. Das geht ja sogar noch weiter zurück mit Gütersloh, weil Bertelsmann hatte ja ein Plattenlabel namens Ariola, und die ursprünglichen Videospiele sozusagen, also Atari-Konsolen und sowas, die sind alle noch über die Plattenlabel erschienen damals, weil es einfach noch keine Distribution für Computerspiele gab. Und man musste ja irgendwie in den Laden reinkommen, und sowas wie Unterhaltung und Musik war da anscheinend noch am nächsten dran. Und als das dann gut lief, hat man mit Ariola Soft ja damals sogar einen eigenen Softwarevertrieb ausgegründet. Kann mir also gut vorstellen, dass da in Gütersloh durchaus was gewachsen ist erstmal.
Ja, absolut. Schade, dass es das heute nicht mehr gibt, beziehungsweise ich glaube, dass es Städte wie Hamburg da noch Ausnahmen bilden, aber ansonsten hat sich das halt relativ zersiedelt. Natürlich brauchst du auch noch entsprechenden Nachwuchs, das heißt, die Entwickler suchen Anschluss an Universitäten, um Programmiernachwuchs zu bekommen, Grafiker zu bekommen. Das ist hier in Gütersloh, ich will nicht sagen, nicht vorstellbar, aber durchaus schwierig. Ja, wenn ich jemandem anbiete, nach Berlin zu fahren oder nach Hamburg und dort zu arbeiten oder nach Gütersloh zu Synetec zu kommen, ja, dann weißt du, wie sich die meisten entscheiden.
Wie war das denn damals zu dieser Zeit, als Gütersloh noch the place to be war? Wie groß ist eure Firma gewachsen und woher habt ihr euren Nachwuchs rekrutiert? War das so die lokale Connection?
Ja, wir sind eigentlich nie so richtig groß geworden. Wir hatten in der Spitze mal 12 Leute, also mit den Unternehmern selber zusammen waren wir 12 feste Leute plus einige, die freiberuflich gearbeitet haben. Wir haben zu späteren Zeiten einige Automodelle bauen lassen von freien Grafikern. Musik natürlich hast du auch immer extern produzieren lassen, zum Beispiel bei Dynamedion oder anderen Kollegen. Von daher waren wir in der Spitze, die an einem Titel gearbeitet haben, so etwa 16, 18, vielleicht mal 20 Leute. Die wir dann bekommen haben, ja, einige sind durchaus von extern dazugezogen, aber das waren so 3, 4 Leute. Also wie gesagt, Nachwuchs zu kriegen oder neue Leute reinzukriegen, war für uns immer sehr schwierig.
Reden wir mal über das NICE 2 und ich muss gleich natürlich auf das zu sprechen kommen, was mir da am meisten in Erinnerung geblieben ist, denn das hatte Eddie. Ja. Und Eddie war das so ziemlich das Schlimmste, was mir in meinem ganzen Leben jemals begegnet ist in einem Rennspiel. Also Eddie war so, das war so der Balino von NICE 2. War ein Mechaniker, kann das sein?
Genau, richtig, das war der Mechaniker.
Und so eine Art Mischung aus Hilfefunktion und Nervensäge. Also so ein bisschen wie Karl die Klammer bei Word damals. Was in aller Welt hat euch dazu bewogen, mir das anzutun?
Ich kann es ja aus heutigen Gesichtspunkten echt nicht mehr sagen, weil er hat dich ja eigentlich in eins durchbeleidigt. Ja, für den Mann war nichts gut genug. Egal wie gut du gefahren bist, wie das bei den Deutschen so ist, nicht gemeckert, ist gelobt genug. Ja, aber beim kleinsten Fehler hat er dich, wenn ich so sagen darf, zur Sau gemacht. Ich würde das heute nicht mehr so machen. Ich würde es mich einfach nicht mehr trauen. Ja, da mag eine gewisse Seniorität mittlerweile dazuzukommen, aber damals fanden wir es nur cool. Ja, und wie auch immer, die Leute waren genervt und haben sich gleichzeitig kaputt gelacht. Es hat einfach funktioniert. Ja? So wie du sagst, es bleibt in Erinnerung. Vielleicht nach der Zeit kann man drüber lachen, aber damals, glaube ich, hat es das so in dem Spiel nicht gegeben. Und aus irgendeinem Grunde, ich kann es ja nicht genau erklären, hat es funktioniert.
War der eine reine Unterhaltungsmaßnahme oder gab es einen Game Design technischen Beweggrund? Habt ihr gesagt, das ist so, keine Ahnung, wir glauben, dass das tatsächlich ein Ansporn für den Spieler darstellt oder der gibt irgendwie hier oder da auch mal einen Tipp und wir sparen uns ein Pop-up-Fenster?
Ja, also er war schon wirklich als Hilfefunktion gedacht, hat aber zu dem Zeitpunkt auch so unsere Mentalität im Team wiedergespiegelt. Also wir waren zu dem Zeitpunkt eine enge Gemeinschaft, weil wir den ganzen Tag mehr Zeit miteinander verbracht haben als mit unseren Familien, als mit unserem Freundeskreis. Und da haust du dich bei jeder Kleinigkeit in die Pfanne, ja, weil es einfach Spaß macht. Ja. Und solange das auf einem lustigen Niveau und als Scherz gedacht war, funktioniert sowas auch. Und aus dem Grund haben wir Eddie, glaube ich, so gestaltet, weil wir einfach zu dem Zeit Lust hatten, gegenseitig dumme Sprüche. Bei der kleinsten Kleinigkeit, egal was schiefgelaufen ist oder wo einer meint, klack, gab's ein, ja, bloß runtermachen. Und so ist dann Eddie entstanden.
Sind das auch teilweise Originalsprüche aus dem Büroalltag?
Da ist mit Sicherheit das ein oder andere reingewandert. Wie gesagt, ich glaube, wir haben da viel von uns selber reingebracht. Es gab nicht irgendwelche Game Design Richtlinien von außen, an die wir uns halten mussten. Wir haben nach NICE 1 viel mit unserer Community, die entstanden ist, gesprochen, viel im Forum ausgetauscht, wo können wir uns verbessern.
Immerhin, also der war ja sogar vertont von, das musste ich nachlesen, der Synchronstimme von Tommy Lee Jones damals. Ja. Das ist das erste Mal, dass mich Tommy Lee Jones dermaßen auf die
Genau, ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt vor, den Bruce Willis zu nehmen. Das Problem war, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Vertonung laufen lassen wollten, war der völlig verschnupft. Also der hätte sie nicht wiedererkannt. Und dann hatten wir aber das Glück, dass zu dem Zeitpunkt auch diese Stimme von Tommy Lee Jones zur Verfügung stand und sind dann da umgeschwenkt. Und hat wunderbar funktioniert.
Die Menüstruktur habe ich als sehr verschachtelt in Erinnerung. Ist das so ein Ding gewesen? Also man sagt ja dem deutschen Designer insgesamt nach, dass er für Komplexität nicht so das Näschen hat, weil er das eigentlich damit ist, geht er jeden Tag um. Das ist für ihn alles gar nicht so komplex, bis es dann irgendwann der Endkunde in die Hände bekommt. Ist das noch was gewesen, wo man so damals in der Lernphase war?
Also ich glaube, dieses Menü war so wie du sagst, ja. Du gehst da täglich mit um und irgendwann weißt du, wo die ganzen Funktionen sind und kommst da auch hin. Ich selber habe nach dem Release immer viel Support gemacht und hatte mit ein bisschen Abstand zu dem Spiel, das heißt, ich habe es mir vielleicht 1-2 Wochen nicht mehr angeguckt, dann fingen die Schwierigkeiten an, den Leuten zu erklären, wo sie welche Funktion finden im Forum. Also das Menü, wie gesagt, mit dem Abstand ist absolut gruselig gewesen. Ja, das war so ein Ding, wo wir dann nachher auch gesagt haben, das können wir kein zweites Mal machen. Ja, das ist einfach schief gegangen. Das war mit Sicherheit von einigen Ansätzen, aber es fuhr rein, es war nicht mehr im Blickwinkel, dann gehst du auf 3 Ebenen runter und keiner weiß genau, was in der Ebene drunter kommt. Also von der Userführung her ganz schlimm. Ich glaube auch, da ist es halt so, dieses deutsche Design, möglichst viel Komplexität reinzupacken, das können andere besser. Wir haben das in vielen Menüs. Ich glaube, dass das Truck Racing hatte ähnliche Schwierigkeiten. Nie so ganz geschafft, da unsere Kinderschuhe sozusagen abzulegen und mal ein richtig stylisches User-Menü, was eine selbsterklärende Guidance hat, hinzulegen.
Was waren denn die andere Sache, diese Menüführung scheint ja offensichtlich was gewesen zu sein, wie so bei mir in der Wohnung einige Ecken, die ich immer wieder eigentlich mich mal drum kümmern will, aber letztendlich kommt sie dazu. Was waren die Elemente in euren Spielen gerade am Anfang, auf die ihr euch so richtig eingeschossen habt? Wo habt ihr richtig viel, vielleicht sogar viel zu viel Aufmerksamkeit und Energie reingesteckt?
Ja, du hast, also wie gesagt, beim Menü, denke ich mal, haben wir viele Sachen falsch gemacht. Das fing durchaus mit den Positionen der Knöpfe an. Aber du hast es halt in der täglichen Nutzung. Ja? Hm. Und da waren wir vielleicht auch ein bisschen resistent in der Kritik, oder es hat diese Kritik nicht gegeben, weil du ja keinen breit angelegten User Acceptance Test oder wie man solche Sachen auch immer bezeichnen möchte, hast. Da fehlte vielleicht das Feedback. Die Leute, die sich damit beschäftigt haben, kamen irgendwann klar. Aber diese Einstiegshürde, die du da im User-Menü hattest, die ist, glaube ich, riesig groß gewesen und da sind auch einige dran verzweifelt. Also wir haben gerade bei Nice 2 so viel Kritik für das ganze User-Menü bekommen. Das war berechtigt, aber es tat echt weh.
Hat es euch überrascht?
Mit ein bisschen Abstand? Nein. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber ich hatte damals auf irgendeiner Entwicklerkonferenz kam ich zum Beispiel mal mit den Jungs von Harmonix ins Gespräch. Harmonix ist hier dieses Gitarrenspiel, ja, wo die transparenten Gitarren hält, genau, Guitar Hero, und dann die Tasten treffen musst. Die haben für, glaube ich, das Bild, für das sie sich nachher entschieden haben, insgesamt 650 verschiedene Designentwürfe gehabt, ja, die durchgetestet, die diskutiert wurden und so weiter. Das, muss ich ehrlich sagen, ist eine tolle Sache, wenn du das Geld hast und wenn du die Zeit hast und wenn du auch die Leute hast, das zu machen. Ja? Zur Zeit von Nice 2 gab es bei uns 2 Grafiker, ja, ein Designer Dann gab es noch einen, der Hauptkonzepte schrieb, und ein, zwei Programmierer. Und mich, sage ich mal so, als Mädchen für alles. So, wenn du zwei Grafiker hast, die das umsetzen und einen Designer, dann kann das schnell schiefgehen, ja, weil bei uns gab es einen Vorschlag A oder B. Und da kannst du dann sagen, welcher ist denn weniger schlimm oder welcher gefällt uns besser? So, und dann triffst du eine Entscheidung und dann kommst du zum nächsten Menü. Ja, da hast du nicht viel Möglichkeiten, nicht viel Auswahl. So, und von daher glaube ich ganz einfach, dass da einiges schief gehen kann und leider bei uns zu dem Zeitpunkt auch schief gegangen ist.
Gerade Nice 2, das war ja auch so ein Gemischtwarenladen. Also ihr hattet ja Monster-Trucks, Sattelschlepper, normale Autos und so. Auch da habt ihr anscheinend noch relativ freie Hand gehabt und habt einfach gesagt, so, das schmeißen wir jetzt auch noch rein, oder?
Nice 2 war so der erste Versuch, so ein bisschen Lizenzfahrzeuge auch zu kopieren und eine möglichst breite Palette an verschiedenen Fahrzeugen drin zu haben. Wir haben versucht, einen Porsche 911 nachzubauen. Der sieht vielleicht so ein bisschen nachher, weil wir die lizenzrechtlichen Bestimmungen dort auch beachten mussten, hat er sich sehr stark geändert und ist so eine Mischung zwischen 911er und Käfer geworden. Ja, ist für viele nicht nachvollziehbar.
Das ist die naheliegendste Mischung, die man sich vorstellen kann.
Ja, aber wir haben dabei Nice auch zu Ende wirklich Schwierigkeiten bekommen. Wir sind, ich glaube, damals war es noch in Köln auf der Computermesse gewesen. Und haben so die ersten Versionen vorgestellt, die kurz vor Fertigstellung waren. Und auf einmal steht jemand von Porsche neben Ralf Kleinegräber, unserem Publisher zu der Zeit, und hat gesagt, wenn ich das Fahrzeug so in dem Spiel sehe, wenn es released wird, dann habt ihr am ersten Tag eine einstweilige Verfügung mit Auslieferungsstopp. Warum? Ja, sagt er, das ist hier, der komplette Porsche hat ein Bodyface-Copyright. Da könnt ihr nichts von nehmen. Ja, Moment, aber wir haben den doch nachgebaut. Das ist doch Kunst. Ja, nee, sagt er, mit Kunst hat das nichts zu tun. Das ist eine Kopie, ist eine Fälschung. Und da ist unser Markenzeichen drauf. Das ist eindeutig ein Porsche 911. So geht das nicht. Und dann haben wir angefangen, erstmals mit Juristen zu sprechen und hatten, glaube ich, nachher etwa 1000 Seiten Papier zu unseren 43 Fahrzeugen, die wir da in dem Spiel hatten, und haben erstmal gelernt, was alles nicht erlaubt ist. Ja, das fängt an bei den Markenzeichen, BMW-Niere zum Beispiel darfst du nicht verwenden, geht bei einigen Fahrzeugen an Türklinken, die ein gewisses Design haben, weiter. Und beim 911er zum Beispiel ist diese komplette Form geschützt. Und das hat richtig Stress gemacht, die ganzen Sachen so zu ändern. Da waren wir wirklich so am Ende und durften einen Großteil unserer Autopalette nochmal komplett neu designen.
Habt ihr das geschafft, alle umzudesignen, oder musstet ihr welche rausschmeißen?
Ich glaube, am Ende sind mit Sicherheit ein paar rausgeflogen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das hat für einige Nachtschichten gesorgt, das Ganze nochmal umzustellen und den Release-Termin nicht allzu weit zu reißen. Ja? Ich bin mir, glaube ich, sicher, dass wir mit Nice 2 später gekommen sind, als wir geplant haben, gerade wegen dieser Autogeschichte. Weil immer wenn du dann was fertig hast, musst du es ja auch wieder prüfen lassen. Reichen die Änderungen oder sind die Änderungen zumindest so, dass du das Risiko eingehen kannst? Und da glücklicherweise ist am Ende alles gut gegangen.
War das nicht auch zu einem gewissen Grade ein bisschen naiv? Also ich kann mir vorstellen, so ein Markenzeichen wie halt irgendwo so ein BMW-Logo, da kann man ja drauf kommen, dass das wahrscheinlich ein bisschen problematisch ist.
Ja, aber das ist wir hatten auch nachher noch die Diskussion, selbst als wir Cobra 11 gemacht haben, da war zum Beispiel Autobahnraser von Davilex, die bei einem, ich glaube ein SLR war es zu dem Zeitpunkt, einen Mercedes-Stern verwendet haben. Und da haben wir auch mit Mercedes gesprochen, weil Mercedes auch bei Cobra 11 im Spiel vorkam, ob wir das Fahrzeug verwenden können oder ob wir es eben umbauen müssen, so dass es nicht mehr mit den geschützten Elementen vorkommt. Und da haben die gesagt, ja, eigentlich müssen wir da vorgehen, müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Ja, und das ist immer so, so die Frage, wie risikobereit bist du? Und zu dem Zeitpunkt war es das erste Mal, dass wir Originalfahrzeuge in unser Spiel genommen haben. Und die Anfrage beim Publisher sagt, nee, ich baue das ja nach, ich baue es nicht genauso. Ja, die Abmaße sind vielleicht anders, aber ja, wie wir nachher von den Juristen gelernt haben, reicht schon eine gewisse Ähnlichkeit. Also du musst gewisse Elemente einfach entfernen. Und ja, von daher, das erste Mal geht man, glaube ich, immer etwas naiver ran und am Ende bist du dann schlauer.
Das erinnert mich an eine Geschichte, die hast du mir erzählt zu Zeiten von World Racing. Das war ja auch mit Mercedes-Benz exklusiv gekoppelt. Und da ging es darum, wie das Schadensmodell aussehen durfte in dem Spiel. Und Mercedes, wenn ich mich das richtig erinnere, hat euch damals gesagt, die Fahrgastzelle muss immer intakt bleiben. Genau. Das ist jetzt natürlich jetzt bei einem Nice 2, wo auch noch irgendwo damals jetzt im zweiten Teil nur noch in bestimmten Rennmodi, aber da gab es ja auch noch Waffen. Vielleicht war das ja nochmal extra kritisch?
Also Waffen wären, wir hatten auch bei Cobra vor, Waffen auf die Fahrzeuge oder vielleicht an die Personen zu machen. Und damit wären wir bei Cobra nicht durchgekommen, wären wir bei Mercedes nicht durchgekommen. Das war für Mercedes zu dem Zeitpunkt sehr wichtig. Für uns war natürlich genauso wichtig auch diese Autos. Es war ja so ein bisschen immer auf Crashen ausgelegt, unser Cobra, dass du mit den Fahrzeugen auch möglichst viel Schaden anrichten kannst, diesen Spagat hinzukriegen aus richtig schön kaputtbarem Fahrzeug, ja, und eben dieser Forderung von Mercedes, das Auto als Hochglanzding zu haben. Und ja, am Ende konnten wir eigentlich so überzeugen, dass es für den Spieler kein Negativerfahrung ist, wenn nachher das Auto kaputt ist, sondern eher, sage ich mal, letztendlich froh ist, da heile auszusteigen sozusagen, ja. Und da halt, wie gesagt, war für Mercedes und ist auch heutzutage noch so, dass das Personenleben, auch wenn es wirklich nur virtuell ist, steht da an erster Stelle. Und das war halt so dieser Spagat, den man da erzielen konnte. Es durfte alles kaputt gehen, es durfte alles abfahren, aber am Ende musste ein Fahrer in einer nicht deformierten Fahrgastzelle sitzen.
Genau, das war bei World Racing, da erinnere ich mich noch, für euch ja durchaus frustrierend, weil um euch rum waren andere Rennspiele mit Fahrzeugen, die nicht lizenziert waren. Und dann wurde auch später euer Schadensmodell natürlich verglichen. Und dann hieß es ja, das Schadensmodell ist nicht so gut. Und du hast halt gesagt, so, ich wisst ihr, was wir für ein Schadensmodell gehabt hätten, aber wir durften ja nicht. Ja, es musste ja immer so, selbst mit 200 Sachen gegen den Baum musste der Mercedes so aussehen, als ob man da halt mit einem Kratzer und vielleicht einer Beule am Kopf wieder aussteigen kann.
Ja, richtig. Das war halt echte deutsche Qualität sozusagen. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich am Ende diskutiert habe mit Mercedes, ob man das nicht aufweichen kann, ob man da nicht dem Spieler weiter entgegenkommen kann. Wir haben auch da etliche andere Spiele beigeführt als Beispiele. Aber am Ende hatten wir nur die Wahl, entweder man richtet sich und geht diesen Kompromiss mit Mercedes ein, dass man einen Teil, nämlich den personenschützenden Teil, unbeschadet lässt, oder man verzichtet wirklich auf Lizenzen.
Das Designen von Rennspielen, wie viel musstet ihr da on the fly lernen, als ihr diese ersten Spiele damals programmiert oder entwickelt habt? Also das ist ja auch immer etwas, was so ein bisschen komplexer ist, als man sich das gemeinhin vorstellt. Man denkt ja häufig, habe ich zumindest so das Gefühl, wenn ich mir auch Diskussionen unter Spielern anschaue, das Rennspiel-Genre, das mutet an, als wäre es recht simpel. Und wenn man sich das dann mal anschaut, also alleine die Breite der Streckenführung an den unterschiedlichen Stellen, wie breit ist eine Kurve, wie breit ist eine Straße, wie viele Fahrzeuge passen da gleichzeitig jetzt aneinander vorbei und in welche Kurve oder in welcher Linie können die über diese Strecke fahren, zu welchem Zeitpunkt, wo haben sie welche Geschwindigkeit und so weiter, das alles auszutarieren, gerade wenn man ja, wie ihr auch, häufig noch eigene Strecken entwirft, also nicht einfach nur irgendein Vorbild vom Nürburgring nachbaut, das ist ja schon ein durchaus komplexes Ding. Also habt ihr euch das alles so on the fly erarbeitet? War sie da vorher schon irgendwie im Thema drin?
Ja, ich glaube, bei Nice 1 ist es noch relativ simpel gewesen, weil du konntest die ganze Fahrphysik, die in realistischen Spielen gefragt ist und die wir auch bei Nice 2 und späteren Spielen immer weiter ausgebaut haben, konntest du im ersten Teil noch komplett über Bord werfen. Ja, das war mehr oder weniger wie Fahren auf Schienen. Ja, da kam es nur darauf an, dass du eine Straßenbreite definiert hast, wo rechts und links noch ein Fahrzeug dran vorbei passt, damit du auf beiden Seiten überholt werden kannst. Und wir hatten ein Baukastensystem quasi, wo wir diese Straßenstücke aneinandergelegt haben. Und das ist auch bei uns in späteren Spielen eigentlich immer wesentlich komplexer geworden, wo wir mehrere Linien für die KI eingezeichnet haben. Wie kann man eine Kurve anfahren? Wie sind mögliche Kurvengeschwindigkeiten? Wo wir Stopppunkte oder Geschwindigkeitsreduzierung für KI setzen mussten, weil sie vielleicht mit der Form der Kurve, die wir da gewählt haben, so gar nicht mehr klar kam. Ich glaube, im ersten Spiel, gerade in Nice 1, haben wir mehr oder weniger frei Schnauze gebaut und uns eigentlich dann erst so einem Streckenentwurf gewidmet, wenn wir ihn sozusagen gebaut haben, uns danach den möglichen physikalischen Problemen, die KI oder der Fahrer selber damit hat, gestellt und dann versucht, die programmtechnisch zu beheben. Das war also vom Design her einfach mal so hin, was könnte cool sein, was könnte gut aussehen.
Mit dem Need for Speed Underground damals kam ja auch die Zeit, wo bei Rennspielen sehr viel Wert drauf gelegt wurde oder sehr viel Beachtung den Effekten geschenkt wurde, die das Geschwindigkeitsgefühl in irgendeiner Form erweitert oder verstärkt haben. Ist das was, womit ihr euch jemals beschäftigt habt? Solche Sachen, weißt du, wie die Kamera wackelt, wenn das Ding richtig schnell wird, wo irgendwelche Motion Blur-Effekte oder sogar so Bildverzerrungen eingesetzt werden?
Also wir haben da eigentlich auch früh mit rumexperimentiert. Field of View, das heißt, je schneller du wurdest, desto langgezogener wurde eigentlich das Bild, was einen höheren Geschwindigkeitseindruck vermittelte. Die anderen Spiele, glaube ich, hatten das deutlich besser perfektioniert, als wir das hatten. Da war man auch mit Sicherheit immer wieder neidisch drauf. Aber da bin ich dann auch wieder bei dem Punkt, wo ich sagen muss, die Möglichkeiten, die wir hatten in dem kleinen Team, haben wir da, glaube ich, häufig optimal ausgenutzt. Und hast dann überlegt, wie lange könnte das Umsetzen eines solchen Effektes, den wir für cool befinden, bei uns dauern, und dann hast du am Ende gesagt, ja, wir haben den Zeitraum, der uns für die Entwicklung zur Verfügung steht, ja, du kriegst vom Publisher dein Entwicklungsbudget hin, du weißt, du musst so und so viele Leute versorgen, das heißt, am Ende bist du nach 12 Monaten oder 18 Monaten am Ende des Geldes angelangt und dann musst du ein fertiges Spiel haben, dann baust du noch ein bisschen Risikopuffer rein. Das heißt, wenn du 18 Monate finanzieren kannst, musst du nach 15 fertig sein, weil es kommt sowieso später. Und das bestimmt dann die Anzahl der Möglichkeiten oder Neuerungen, die wir einbringen können.
Ich möchte übrigens an der Stelle mal ganz kurz zum Protokoll geben, dass ich Sebastian nicht totlabere. Ich schone nur seine Stimme. Ja, also Sebastian, ne, wenn du zwischendrin etwas sagen möchtest, wenn du eine Frage reinkrächzen möchtest.
Ganz freundlich von dir. Ich höre einfach ein bisschen zu. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen muten müssen, weil mir ab und zu ein kleiner Huster da rausgerutscht ist. Aber jetzt, wo ich das Wort mal habe, du hast vorhin ein bisschen von der Community und von Community-Feedback gesprochen. Und da finde ich es so bemerkenswert, dass gerade das World Racing so eine harte Fangemeinde sich erarbeitet hat. Wenn ich hier lese, dass 2005 über 1000 Add-on-Fahrzeuge und 100 Strecken veröffentlicht wurden von den Usern. Und das finde ich bemerkenswert.
Genau, Sebastian. Das war für uns eigentlich auch immer sehr, sehr wichtig. Wir haben mit World Racing das war der Grom, so sein Künstlername, ein russischer Kollege, der hatte uns mal angesprochen und fragte, ob er mal eins unserer Modelle haben könnte. Er wollte das so ein bisschen umgestalten und basteln und hat sozusagen hat uns seinen Entwurf gezeigt, wo er unser Format gehackt hat. Und das war eigentlich so für uns Initialzündung, der Community auch Editoren zur Verfügung zu stellen. Ja, wir haben sie zwar nicht ins Spiel integriert, weil du dann wieder hättest Support leisten müssen, den wir vielleicht in dieser Form nicht machen können, aber der Community die Möglichkeit gegeben, sich eigentlich nach dem Release, und das haben viele Spiele gezeigt, dass sie wesentlich besser funktionieren, wenn du der Community die Möglichkeit gibst, sich über das fertige Spiel damit zu beschäftigen. Und das war halt bei uns die Fahrzeugeditoren, teilweise auch die Streckeneditoren, die wir schon bei Nice 2 hatten, wo der User sich austoben kann. Und es ist immer Wahnsinn. Nach wie vor bin ich davon begeistert, was die Leute an Zeit, an Herzblut investieren, um neue Modelle zu entwickeln, um neue Strecken zu entwickeln und was für wahnsinnig gute Sachen dabei rauskamen.
Habt ihr das bewusst forciert oder ist euch das eher so passiert, dass die Community sich so gebildet hat?
Wir haben damals selber uns auch natürlich viel mit anderen Spielen beschäftigt, wo man sowas machen konnte. Und wir haben für uns selber auch festgestellt, dass das eigentlich dann so die Spiele sind, mit denen man sich am längsten beschäftigt und die auch so im persönlichen Ranking darüber steigen. Und für uns war es halt immer sehr wichtig, eben auch ein Feedback zu kriegen. Nach wie vor, auch wenn ich es mit meinem heutigen Job vergleiche, wo du eigentlich eine Arbeit abschließt, ja, und danach nichts mehr von hörst. Das war zu dem Zeitpunkt halt ganz anders, weil du hattest ein Spiel, was jetzt, sage ich mal, 97 rauskam. Da hattest du noch nach 3 Jahren eine aktive Community, die sich damit beschäftigt hat, die neue Ideen für so ein Spiel entwickelt hat. Und das war uns sehr wichtig. Das haben wir auch entsprechend forciert. Und das, finde ich, ist eigentlich so ein Gaming pur, ja, wo du einen Bausatz lieferst eigentlich von einem Spiel und die Leute danach eben diese eigenen Ideen, eigene Wünsche einfließen lassen können und das Spiel erweitern können. Um Sachen, an die du vorher gar nicht gedacht hast.
Ist vielleicht auch ein schöner Gedanke, dass die Gewissheit, dass es immer noch gespielt wird, das ist doch wie ein Autor, der ein Buch schreibt und das wird immer noch gelesen. Und dieses Spiel mit solchen Funktionen ist auch eine wohlige Gewissheit, dass dann immer noch jemand dran sitzt und Autos moddet, oder?
Ja, wie gesagt, ich finde das absolut cool. Ich weiß auch noch, immer wenn eine neue Windows-Version kam, 95, 98, ME, XP, und es langsam immer schwieriger wurde, zum Beispiel Nice zum Laufen zu bekommen. Wir haben ja auch nachher ein sozusagen einen DOS-Editor, wo man das ganze Frontend, also dieses unglückliche User-Menü, um das nochmal hervorzuholen, wegzuschalten und nur Rennen zu fahren. Ja, was eine Forderung aus der Community war, um halt, sag ich mal, schneller in ihre eigenen Mods einzusteigen, bis hin zu einer selbstentwickelten Multiplayer-Eigenschaft. Also das ist wirklich meiner Meinung nach unvorstellbar, wie viel Zeit Leute da rein versenken.
Und ihr habt noch eine Sache gemacht, die es heutzutage gar nicht mehr gibt bei Spielen. Ihr habt Cheats eingebaut, Cheatcodes. die heißen unter anderem, ich habe sie hier aufgerufen, Clementine, Like Pamela, Lieselotte, Ann Alice, Overkill, McCoy, Buggy Boy. Das sind jetzt die bei Nice 2, die klangen irgendwie am besten. Finde ich ziemlich gut, dass es gemacht ist. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt eine Geschichte dazu erzählen kannst. Ich wollte es einfach mal loben.
Ich meine, die meisten Namen sind selbstredend. Jetzt Clementine hatten wir aus der, glaube ich, Ariel-Werbung. Pamela war damals Baywatch, kann ich mich noch dran erinnern. Ich will nicht sagen großer Fan, aber ich glaube, geguckt hat es auch jeder. McCoy erinnert mich noch an Carsten, unseren Grafiker, der großer Star Trek-Fan war oder immer noch ist wahrscheinlich. So haben wir die Cheats abgeleitet. Ne? Also wirklich immer aus unserem aktuellen Leben herausgegriffen.
Aber das gehörte noch damals dazu zu dem Spiel. Es gehören Cheats rein. Da habt ihr nichts drüber diskutieren müssen.
Absolut. Da gehören Cheats rein und die Leute haben auch mit Tag 1 gefragt, welche Cheats habt ihr eingebaut? Ja, was habt ihr euch einfallen lassen? Nicht unbedingt, um schnelleren Spielfortschritt zu bekommen, sondern einfach, weil sie Spaß damit hatten. Ja, auf einmal irgendwie Dauerfeuer zu haben und so weiter. Das sind ja Sachen, die du im normalen Spiel gar nicht bekommst, ne? Sondern eben diese Sonderfunktion mit einem coolen Cheat oder Tastenkombination dazu, war einfach, ja, gehörte dazu.
Habt ihr sie gleich verraten oder habt ihr wirklich drauf gewartet, bis die Community sich mit dem Hex-Editor oder so hinsetzt oder ausprobieren und die Dinger rausfindet?
Ah, die haben uns natürlich teuer von der Presse bezahlen lassen, ne? Also da muss mindestens ein Foto von mir mit im Artikel sein, damit wir die rausgegeben haben.
Das hast du ja nicht verkauft gekriegt.
Ja gut, die Auflagen gingen trotz der Cheatcodes deutlich runter, das ist wohl wahr.
War das später, als ihr dann angefangen habt, sowas wie World Racing zu machen, was ja jetzt sozusagen das erheblich seriösere Rennspiel war, trauert man dem so ein bisschen nach, so diesen Nice-Tagen, wo man einfach alles reinschmeißen konnte und wenn einer morgens aufgestanden ist und gedacht hat, jetzt machen wir halt doch noch einen Flammenwerfer rein, dann kam der halt rein?
Ich weiß nicht, ob da Nachtrauern das richtige Wort ist. Ich glaube, alles hat so seine Zeit und das World Racing war da einfach, ist was anderes, ist nicht ein anderes Genre, aber er zeigt auch durchaus, dass man mit der Zeit vielleicht etwas seriöser wird. Ja, da liegen ja durchaus ein paar Jahre dazwischen und die Ansprüche sind auch andere. Grundsätzlich ist da immer die Frage, welche Möglichkeiten hast du auch als Entwickler? Ja, wo ist dein nächstes Ziel? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir die Möglichkeit, mit Mercedes zusammen oder mit dem Namen von Mercedes ein Spiel zu entwickeln und das ist, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es durchaus eine Ehre gewesen, ja, mit einem der besten deutschen Autobauern ein Spiel zu haben, wo der Name drin steht, und das darfst du machen. Ja? Von daher fiel, glaube ich, die Trennung von einem komplett eigendesignten, mit allem möglichen Nonsens oder Ideen versehenen Spiel nicht unbedingt so schwer. Also ich habe es jedenfalls nicht erlebt, dass man dem oder der Zeit unbedingt nachgetrauert hat. Ja? Es ist einfach eine andere Zeit gewesen. Und wenn ich das so im Nachhinein betrachte, hatten wir mit einem World Racing eigentlich genauso viel Erfolg und auch genauso viel Zusprache. Ja? Die Entwicklungsmöglichkeiten nachher mit den Tools für Autos bauen und für Strecken bauen bei World Racing waren zum Beispiel deutlich größer und man hat sich da, glaube ich, dann nochmal deutlich länger mit beschäftigt.
Reden wir mal über die etwas ungewöhnlicheren noch, beziehungsweise eine Frage habe ich noch, und zwar, gestand es denn jemals im Raum, nochmal ein Have a Nice Day 3 zu machen?
Ja, wir haben eigentlich bis zum letzten Tag über Nice 3 gesprochen. Es war immer unser Wunsch, nochmal da anzuknüpfen, wo wir mit Nice 2 aufgehört haben. Da gab es viele Ideen, das Ganze in eine andere Grafik in erster Linie, eine realistischere oder bessere Grafik zu versetzen. Aber wir haben das mehrfach probiert. Wir sind auch international, speziell nach England oder Frankreich rumgefahren, haben dort bei Publishern vorgesprochen. Aber das hat, kennen den Grund nicht, aber am Ende hat es leider nicht funktioniert. Aber es wäre immer noch mal ein Traum gewesen, nochmal zu zeigen, was man an Ideen hat und so ein Nice 3 zu verwirklichen.
Ich bin schon mal so mit Kickstarter geliebäugelt, wenn jetzt dir die Community da irgendwie Geld vor die Tür kippen würde, würdest du dann sagen, dann gehe ich mal auf Sabbatical und pump halt nochmal in 6 Monaten so ein Rennspiel raus?
Ja, ich glaube nicht, dass du so ein Nice 3 in 6 Monaten hinbekommen würdest. Grundsätzlich trauere ich dem Zeitpunkt des Ausstiegs eigentlich auch nicht wirklich nach. Das war eine coole Zeit, aber halt, wie gesagt, man wird ja auch älter und jetzt dreht sich das Leben, sage ich mal, mehr um Familie, weniger um Spielen. Wo du gerade sagst, Kickstarter, auch über solche Möglichkeiten haben wir nachgedacht, aber du hast natürlich auch immer ein Risiko. Ja? Auch Kickstarter ist nicht umsonst, da pumpst du durchaus mehrere 10.000 Euro meiner Meinung nach rein, um eine gute Kickstarter-Kampagne zu machen. Und das Risiko haben wir am Ende, gerade wo es bergab ging, wo Audi nicht mehr funktioniert hat, wo DTP nicht mehr funktioniert hat, haben wir dieses Risiko einfach gescheut und uns dann halt, wie gesagt, entschieden, ja, es gut sein zu lassen.
So, jetzt aber. Also es gibt ja einmal hinterher lange Jahre die Cobra 11 Spiele, die von euch entwickelt wurden. Und es gibt aber vorher schon was Absonderliches und das ist das Truck Racing. Wo damals, also ihr habt Nice 1 gemacht, Nice 2 gemacht und alle so, ja, alles klar, ne, verstehe ich, ja. Und dann habt ihr aber auf einmal ein Truck Racing Spiel gemacht und alle so, wie sind sie denn auf die Idee gekommen? Warum machen sie was mit Lastwagen?
Ja, das war, ehrlich gesagt, das war nicht unsere Idee. Wir waren zu dem Zeitpunkt bei TDK, später, nicht bei TDK, Quatsch, das war Funsoft, später war es THQ und die haben in Cast gesessen und gegenüber auf der Straßenseite hatte Alan Lohr ihren Firmensitz. Und Alan Lohr ist zu dem Zeitpunkt Fahrerin der Super Race Trucks von Mercedes gewesen. Und der Michael Nürnberg, Marketingchef seinerzeit von THQ, ist einfach mal rübergegangen, hat gesagt, ich habe hier ein Team, das macht Rennspiele und es gibt keine Super Race Truck Rennserie, die als Spiel versoftet wurde. Könntest du dir das vorstellen? Ja, und damit ist eigentlich Mercedes-Benz Race Truck geboren. Dann kam er mit der Idee zu uns und wir haben gesagt, oh, es klingt jetzt erstmal ungewöhnlich. Lass uns mal gucken, was so ein Race Truck ist. Und das sind ja monströse Kisten. Ja, das ist ein Rennsport, wie ich ihn vorher noch nicht gesehen habe. Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Und dann wurde ein Kontakt zu Mercedes hergestellt. Die waren auch wirklich Rennteam, die waren locker, die hatten Spaß dran, die haben uns supported, die haben uns mit zu Rennen genommen, die haben uns mit solchen Kisten mitfahren lassen, durften sie leider nicht selber fahren. Das war eine coole Erfahrung und das hat uns wirklich mitgenommen und auch überzeugt, sowas durchaus mal auszuprobieren. Gerade, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, Jürgen und ich waren oder sind eigentlich von Rennsimulationen geprägt gewesen und haben gesagt, okay, wir haben bisher mit Nice 1, Nice 2 eigentlich erstklassige Arcade-Spiele gemacht. Wollen wir es nicht mal probieren, so ein bisschen mehr auf Simulation zu gehen und so eine echte Rennserie nachzubauen? Ja, und am Ende ist da ein Racetruck-Spiel rausgekommen.
Also ich bin sicher, alle 500 Racetrucking-Fans in Deutschland sind bis heute total begeistert von dem Spiel. Wobei aber auch damals hat man mich schon belehrt, dass das nicht ganz so mikro, winzig, klein ist, wie man das als Außenstehender immer denkt. Aber hat sich das bezahlt gemacht? Konnte sich ein Racetruck-Spiel am Ende tatsächlich verkaufen?
Die Rechnung insgesamt ist, glaube ich, aufgegangen. Ich glaube, wir wurden in Amerika von einem Magazin auch als Race Sim of the Year gewählt. Frag mich nicht, welches Magazin das war. Ich will ja auch nicht irgendwelche Unwahrheiten in die Welt setzen. Möglicherweise war es auch nur so ein kleines Magazin. Aber
Racetruckgaming.com.
Genau, sowas zum Beispiel. Also ich sag mal, mit den Möglichkeiten, die THQ hatte, wurde es weltweit vermarktet und hat sich darüber dann, glaube ich, auch entsprechend amortisiert.
Okay. Und dann, wie gesagt, dann gibt es ja noch die Cobra 11-Ära. Und das ist ja quasi fast so lang wie eure Zeit im seriösen Rennspielgeschäft, sage ich jetzt mal. Ja. Von 2006 bis 2012. im Grunde genommen fast jedes Jahr, oder was heißt hier fast, ich sehe gerade jedes Jahr ein neues Cobra 11 Spiel. Jetzt stelle ich, das muss ich erstmal fragen, wie ist das überhaupt? Also wie ist die Zusammenarbeit mit den Menschen, die einfach so einen, ja, das ist ja auch eigentlich so ein Monster Truck Derby mit einer, mit so einem Police, mit so einem Krimi-Drama vermählt. Wie ist das gewesen?
Genau. Also eben, auch zu dem Zeitpunkt, da vielleicht noch mal kurz ausgeholt, wie sind wir überhaupt zu Cobra 11 gekommen?
Jetzt sag nicht, die waren auf der anderen Straßenseite.
Nee, nicht ganz, sondern wir hatten überlegt, was wir machen, weil THQ hatte aufgegeben hier in Deutschland. Es wurde dann nach Amerika verlagert und dementsprechend hatten wir eigentlich keinen Publisher mehr, der mit uns das nächste Rennspiel machen wollte. Wir hatten dann an eigenen Ideen gearbeitet und irgendwann kam Christian Gaul von RTL und sagte, du, wir suchen hier einen Rennspielhersteller, der die Cobra 11 Serie fortführt. Und dann haben wir überlegt, wollen wir das überhaupt machen? Weil die Serie ist so, ja, du magst sie oder du magst sie nicht. Ich glaube, da gibt es nur Schwarz und Weiß, da gibt es kein Grau. Ich meine, die Serie hat echt Erfolg, ja, aber keiner guckt sie.
Ja, ja, und in der Tat, wie viele RTL-Serien übrigens. Ne? So Dschungelcamp und sowas guckt ja auch keine Sau, genau. Komischerweise. Aber das ist ja, gut, ich meine, es ist halt Action-Trash. Also ich konnte damit nie was anfangen, musste aber immer anerkennen, also ihre Crashs und ihre Explosionen, die können sie.
Genau, richtig. Und das war letztendlich auch die Vorstellung von RTL. Das heißt, wir können erwiesenermaßen Rennspiele und die Anforderung war einfach ein cooles Rennspiel mit vielen Explosionen, mit viel Crashtime. So war ja der internationale Titel von den Cobra 11 Spielen. Mit einem bisschen Kriminalistik dahinter. Ja, also das, was die beiden machen. Und so sind wir da reingeschlittert und haben dann das erste Cobra 11 in unserer Regie gemacht. Immer auch in Zusammenarbeit mit dem Producer der Fernsehserie, der, sage ich mal, den Rahmen ungefähr vorgegeben hat, wo wir versucht haben, die Thematik der aktuellen Serie aufzunehmen, deswegen auch diese Jahresrhythmen, wo es heißt, was habt ihr Neues entwickelt, kommt vielleicht ein neuer Hauptdarsteller rein, habt ihr den Humor geändert, also da war schon viel Austausch drunter, hinter den Kulissen und ja, das hat sehr lange Zeit funktioniert und dementsprechend, ich glaube halt sechs Spiele für Cobra haben wir dann gemacht, hat uns sehr, sehr lange Zeit begleitet.
Wie waren die so drauf? Also waren das auch Künstler, die gesagt haben, also der Semir darf doch so nicht aussehen, Entschuldigung, ja. Und wir in der Szene, ja, also das entspricht ja gar nicht dem Charakter, ist eigentlich ein viel sensiblerer Typ.
Ja, also ich sag mal, im Hintergrund so viel Thematik hatten wir ja nicht drin. Die Schwierigkeit ist natürlich immer, wir haben häufig drüber gesprochen, erweitern wir das System, lassen wir die Leute aussteigen, eventuell durch die Gegend gehen, also Richtung GTA, was ich dann aber glaube, auch an den Kostenmöglichkeiten schnell gescheitert wäre. Und wir haben aber immer mit dem Redaktionsteam gesprochen, unser Konzept vorgestellt, auch absegnen lassen. Nachher, als wir die Hauptdarsteller mit reingenommen haben, mussten wir auch die Figuren abnehmen lassen. Also von daher waren wir nicht immer frei. Und wenn gewisse Sachen dem Redaktionsteam nicht gefallen haben, dann mussten wir auch in Diskussionen und nötigenfalls ändern.
Was waren das für Sachen? Also was hat denen im Zweifelsfalle nicht gefallen?
Ja, wenn du zum Beispiel dass du bekommst ja gewisse Texturen oder Bilder von dem Semir. Und wenn da irgendwo was falsch gelaufen ist oder er im Auto, sage ich mal, nicht richtig erkennbar ist oder er trägt einen Schnäuzer und er hat da keinen Schnäuzer oder sowas, dann führst du halt auf diesen Detailebenen durchaus Diskussionen.
Okay, also ihr musstet also eure ganzen Sexszenen wieder entfernen.
Ja, genau, die Naked Models mussten wieder raus.
Ja, sind die Cheats.
Genau.
Und so die kleinen Nebenhandlungen, die ihr euch alle habt einfallen lassen.
Ja.
War das ein guter Deal? Also war diese Cobra 11 Zeit, der normale Spieler auf der Straße denkt ja, oh Gott, die armen Jungs von Cinetic, ja, das haben sie ja gemacht, irgendwo von irgendwas mussten sie ja leben und wahrscheinlich hat man sie auch gezwungen und irgendwann die Bürotüren zugeschlossen und die kamen da halt nicht mehr raus.
Ja, also ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht gewesen. Wir haben natürlich auch in der Cobra-Zeit immer mal wieder andere Ideen vorgestellt, auch durchaus bei anderen Publishern, aber es ist uns halt nie gelungen, die anderen Sachen, zum Beispiel zeitgleich eben mit Nice 3 oder halt auch anderen Vorstellungen zu landen. Häufig, wenn du ins Ausland willst, ist das Risiko, dass das Team zu klein ist. Halt, wie gesagt, der Michael als unser Lead-Programmer ist da der Einzige gewesen. Wir waren halt kein 50-Mann-Team, dem man auch zutraut, große internationale Entwicklung zu machen. Wir hatten auch mit EA gesprochen, aber da ist nie was draus geworden, ja. Und insofern ist wirklich Cobra unser tägliches Brot gewesen, was uns ernährt hat, wo wir auch gut mitgefahren sind und wo ich auch glaube, dass wir gute Spiele gemacht haben. Innerhalb eben dieser Möglichkeiten, die eine solche Serie bietet. Ja, und der Erfolg, den Cobra auch als Fernsehserie hat, gibt den Machern ja durchaus recht. Ja, ich meine, man muss das, oder es muss nicht jeder mögen. Es ist vielleicht auch nicht ganz so Mainstream. Also wir haben auch viele Kritiken zu Cobra bekommen und es hieß auch immer wieder, macht doch mal ein Nice 3. Ja, aber dann wird es halt auch schwierig mit dem macht doch mal ein Nice 3, ist es eben nicht getan, sondern muss einen haben, der es finanziert und das ist uns leider nie gelungen.
Dürftet ihr mal aufs Set, so mal hautnah, direkt bei den Darstellern vorbei, irgendwo Filmaufnahmen angeschaut oder so? Gibt es irgendwelche tollen Insider-Geschichten?
Also wir haben viel mit dem Produktionsteam, mit dem Hermann Joha gemacht, direkt gesprochen. Wir haben uns einige Drehs dazu angeguckt, wie die funktionieren. Wir haben viel an Videomaterial dort bekommen, wie Stunts überhaupt funktionieren. Wir hatten zwischendurch auch mal die Idee, für den Hermann Joha direkt sozusagen Grafik zu produzieren, so dass man nicht mehr, sag ich mal, auf die Straße gehen muss, sondern das eben mit dem Spiel nachstellt. Auch da ist nichts raus geworden, kann ich gleich vorwegnehmen. Aber der Kontakt war doch sehr gut. Wir hatten auch einige Presseevents. Ich weiß noch, dass ich im Hubschrauber, der in der Serie fliegt, einen Stadtrundflug über Köln bekommen habe. Erinnere ich mich noch mit Schrecken dran, weil der Stuntpilot, da waren wir, wie heißt der Freizeitpark in Köln, Fort Fun?
Ist denn nicht Phantasialand in der Nähe von Köln?
Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ein größerer Freizeitpark, ne? Ich will mich da nicht festlegen, ob Phantasialand oder Fort Fun. Auf jeden Fall sind wir da irgendwie 200, 300 Meter hoch geflogen. Und dann sagt er, wollte er jetzt mal was erleben? Und mein Kollege, der vorne gesessen hat,
alle so, nein!
Schrie ja, und ich wollte gerade noch nein rufen. Und da sitzt er zum Sturzflug an. Und dann schwebst du auf einmal, ja, mitten in der Luft. Mein Schrei bleibt mir bis heute im Hals stecken und du fällst da runter. Und auf einmal fängt er den Hubschrauber wieder ab. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Hubschrauber geflogen seid. Ich vergleiche das immer hier mit so einem Tischkreisel, weißt du, den die Kinder hier so aufpumpen und der dann da so hinwackelt. So ungefähr ist Hubschrauberfliegen. Es war ganz gruselige Erfahrung. Aber ja, bringt einem der Sache durchaus näher.
Ich bin einmal in meinem Leben Hubschrauber geflogen. Ich fand das Faszinierendste ist, wenn die, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, ich weiß auch nicht, ob das immer so ist, weil ich nur einmal Hubschrauber geflogen bin, aber in unserem Falle, der schwebte von seinem Startplatz dann zu dem Punkt, wo er wirklich erst richtig abgehoben ist. Und dann schwebte der halt so einen halben Meter über den Boden den ganzen Weg. Das fand ich total faszinierend. Also wie unglaublich niedrig das Ding war und trotzdem schon irgendwo am Fliegen war. Das war sehr cool. Das
sind total verrückte Fluggeräte, die Dinger. Ne? Also wenn mal jemand die Gelegenheit hat, ich kann das auch nur empfehlen, auch wenn ich vielleicht gerade ein bisschen anders dargestellt habe. Es ist was, wo man Geschichten drüber erzählen kann.
Wenn der Pilot allerdings fragt, ob du was erleben möchtest.
Genau, da sollte man sich zurückhalten.
Vielleicht insbesondere, wenn er kein Stuntpilot ist.
Eben, wenn es so ein Stuntpilot von Action-Konzept ist, dann ist es auf jeden Fall Vorsicht angebracht.
Gibt's ein Lieblings-Cobra-Spiel? Gibt's eins aus den Sechsen, wo du sagst, auf das sind wir ja besonders stolz? Das ist das schönste Cobra-11-Spiel aller Zeiten.
Für mich ist das Burning Wheels gewesen, wenn ich es jetzt nicht verwechsel. Und zwar haben wir dem Titel neben den eigentlichen Missionen, die du ja als Semir und Tom fährst, nach dem Mission-Mode musstest du alle möglichen Stunts machen, um an versteckte Positionen zu kommen. Und konntest du ja dann so eine Art Supercar zusammenbasteln. Fand ich war total geil.
Herr Stange, möchten Sie auch noch mal? Du hast doch Cobra 11 gespielt, habe ich gehört, rauf und runter.
Für mich war also das Nice 2 war damals für mich das absolut Sichtbarste von all den Spielen. Und da hat auch damals so die Hype existiert. Dadurch die Spielemedien durch Zeitschriften verbreitet wurden und durch Demos auf Discs. Und daher kenne ich die Alarm für Cobra 11 Spiele. Ich glaube, ich habe kein einziges jemals selbst gespielt. Tut mir leid.
Das ist ja auch so eine Strafaufgabe für unartige Junior-Redakteure eigentlich, sonst Cobra 11 Spiel zu testen normalerweise. Aber das ist natürlich auch eine undankbare Sache, ne? Dabei habt ihr, wenn ihr mal rezensiert wurdet, habt ihr, sage ich mal, ganz okay Bewertungen gekriegt, ne? So 70, N60, sowas. Also für so ein Lizenzspiel zu einer Fernsehserie ist es ja eine 90.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, teilweise gingen die Bewertungen auch schon mal deutlich runter, je nachdem, wer rezensiert hat. Aber insgesamt sind wir eigentlich auch mit den Bewertungen für Cobra immer sehr zufrieden und eben so diese 70, 65 mal 60 oder sowas sind absolut in Ordnung gewesen für uns. Ja, da gibt's nichts dran zu deuteln.
Gab's irgendwann so den Zeitpunkt, als dann Bizarre Creations zugemacht wurde und BlackRock und so, habt ihr euch irgendwann mal umgeschaut und habt euch so gedacht, so, das mit den Rennspielen, das geht nicht mehr lange gut?
Ja, das haben wir durchaus auch selber gemerkt, dass es immer schwieriger wurde. Wie gesagt, zu der Zeit, wo wir Cobra gemacht haben, hatten wir durchaus ja versucht, unsere Ideen, die vorhanden waren, auch anderen Publishern schmackhaft zu machen. Zu der Zeit gab es einen Test Drive, was mit Sicherheit das größte Autorennspiel für Open World war, was fasziniert hatte, wo wir mit Atari im Gespräch waren, ob man das nicht vielleicht ausbauen kann, vielleicht auch in einer Kooperation mit den Machern. Also da waren wir schon relativ umtriebig, weil für uns war eigentlich klar, dieses Cobra 11 kannst du auch nicht auf ewig machen. Ja? Oder du vergrößerst vielleicht dein Team und ein Teil kümmert sich um Cobra, solange die Serie erfolgreich ist. Aber ja, am Ende halt, wie gesagt, hat DTP eine Bruchlandung hingelegt und wir hatten immer noch keinen Publisher gefunden. Und von daher war für uns dann auch relativ schnell zu Ende. Da hast du keine Möglichkeiten mehr, großartig zu agieren und mal schnell, so wie es früher der Fall war, wie es unser Anfang war mit Nice 1, in 6 Monaten eine coole Idee aus dem Boden zu stampfen. Ja, die ganze Gaming-Branche hat sich von unserem Anfangszeitpunkt, sage ich mal, Garagenentwickler, durchaus zu einer Industrie entwickelt, ja, wo ganz andere Ansprüche an so ein Spiel gestellt wurden. Wir haben es ja auch nochmal probiert mit Mobile Gaming. Aber auch da ist die Einstiegshürde zu dem Zeitpunkt, wo wir es probiert haben, schon wirklich hoch gewesen. Ja, es gibt große Mannschaften, die Spiele gemacht haben, wo auch viel von Lizenzen abhängt. Und da war es dann für uns einfach zu spät.
Gibt es irgendeine so eine Lieblingserinnerung? Gibt es irgendwelche schönen Anekdoten aus all den Synetic-Jahren?
Also wie gesagt, die NICE 1, NICE 2 Sache war für uns, ja, da waren wir die Helden mit dem Erfolg, den wir da zu Anfang haben. Und da steht auch, wenn du Synetic hörst, zumindest die älteren Gamer unter uns, bringen immer NICE 1, NICE 2 insbesondere vor. Was mir am meisten in Erinnerung bleibt, ist der Artikel in der Computerbildspiele, wo unser Bauernhof abgelichtet ist und oben drüber steht Synetic, die Autobauern. Da wusste ich auch nicht, ob ich lachen soll oder ob ich sagen soll, das war der letzte Artikel, den ich für Computerbildspiele gemacht habe. Ich sage, wenn der hier nochmal hinkommt, dann nehme ich mir vor. Aber insgesamt haben wir da echt viel gesehen, viel erlebt. Auch halt die ganzen Strecken, die wir für ein Truck Racing zum Beispiel selber recherchiert haben, wo wir die Strecken angeflogen sind, auf Videomaterial genommen haben, viel drüber gelernt haben, wo du ein bisschen rauskamst. Es ist ja nicht nur in deinem Büro sitzen und den ganzen Tag was in Computer hämmern, ja? Und eben auch halt die ganze Community-Arbeit, die wir hatten, das tolle Feedback, was wir bekommen haben, oder die heftige Kritik, je nachdem, um welches Thema es gerade ging. Also insgesamt sind es doch die Vielzahl an Erfahrungen, die ich da mitnehme.
Kann hier meine, weißt du, meine Lieblings-Andreas-Leicht-Erinnerung ist?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, pass auf. Und zwar habe ich euch besucht auf eurem Bauernhof, deswegen habe ich da auch so schöne idyllische Erinnerungen dran. Genau. Und zwar war das zu dem ersten World Racing. Und das, ich glaube übrigens, das war TDK Media Active, genau, die das rausgebracht haben. No? Ja, weil wir, glaube ich, vorhin sehr häufig THQ gesagt haben, auch noch in Bezug auf World Racing. Fällt mir gerade so ein. Und da bin ich nämlich dann hingefahren, wahrscheinlich mit dem Thorsten Meyer und vielleicht auch noch mit dem Michael Domke, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, wir sind da rausgefahren. Und jetzt kommen wir natürlich erstmal da sowieso schon mal an. Und ich denke mir so, wo bleibst denn? Wo muss es denn? Jetzt müsste es doch gleich kommen. Und dann fahren sie tatsächlich dann, das hat ja auch eine relativ lange Zufahrt noch gehabt, ne? Von so einer Landstraße, ja, genau, dann halt runter, wie zu einem herrschaftlichen Anwesen, nur halt mit mehr. Richtig. Freiraum für Hühner, sage ich jetzt mal. Ja.
Ja, sehr schön.
Und ich dachte so, das ist ja geil, okay, hier werden also die Rennspiele entwickelt. Und dann saßen wir und die haben mir die ganze Zeit, haben sie erzählt, dass ja auch eine Konsolenversion kommt. Und die wird ganz toll, diese Konsolenversion von dem Spiel. So, und jetzt waren wir da und dann sollte natürlich auch insbesondere, ich glaube, es war eine Xbox 360-Fassung schon, wenn ich nicht irre, ne? Mhm. Sollten wir diese Fassung, sollten wir dieses Spiel gezeigt bekommen. Und jetzt ist das da drinnen aufgebaut, ja. Und wir kommen rein und Andreas Leicht präsentiert das Spiel auf einem PC und er steuert mit der Tastatur.
Das geht ja gar nicht.
Da habe ich gedacht so, das ist ein deutscher PC-Entwickler. Das ist oldschool. Er ist nicht mal ein Gamepad angeschlossen. Er steuert noch mit den Pfeiltasten. Das ist doch hier, da erkennt man einen Entwickler von altem Schrot und Korn.
Also so sieht's aus. Also das ist auch gar nicht mal so einfach, wenn du die ganze Zeit PC gespielt hast, ob nun Tastatur, damit muss man erstmal umgehen können. Digitalen Tastenanschlag, eventuell sogar Lenkrad und Pedale, rüber zu einem Gamepad. Das geht erstmal gar nicht. Ich meine,
ja, die Kinder von heute wissen ja auch gar nicht, dass das die eigentliche Art ist, Rennspiele zu steuern.
Genau, genau. Ne? Ich meine, wenn ich, Ego-Shooter ist genau das Gleiche. Ja, die spielen heute alle mit dem Gamepad, mit einem vorgesteuerten Fadenkreuz und so weiter. Da muss ich sagen, also sorry, ne, da muss man Tastatur und Maus machen. Das geht auf der Konsole gar nicht. Bin ich noch heute der Meinung für. Und ja, ähnlich ist es. Also die Konsolen haben sich wunderbar entwickelt. Da geht heute schon echt viel drauf. Aber nichtsdestotrotz oder sowas, wenn ich mich da entscheiden müsste, ich würde immer wieder an den PC gehen, noch heute.
Spielst du denn noch?
Ja, eigentlich wenig. Es beschränkt sich eigentlich so ein bisschen auf Smartphone-Tablet-Spiele. Im Moment das Hill Climb Racing in der Version 2, was gerade Ende des letzten Jahres, glaube ich, rausgekommen ist. Damit challenge ich mich noch so ein bisschen. Aber im großen Stil eigentlich nicht mehr. Die Konsolen sind für den Moment raus. Ich habe zu Anfang gelernt, vor 2-3 Jahren hatte ich noch eine Konsole. Immer wenn ich da dran sitze, kommen meine Töchter und wollen auch. Das nervt. Da hat man keine Zeit. Da kann man kein GTA oder sowas reintun. Erst spät abends, wenn auch die Mutti im Bett ist. Ja, und von daher ist es ähnlich wie mit dem Motorradfahren. Ich spare mir das für noch später auf. Dann werde ich mit Sicherheit wieder umsteigen und wieder mehr spielen. Aber für den Moment ist es auf ein Minimum beschränkt.
Das ist ja wie in einem dieser Hollywood-Filme über die traurige Geschichte des Erwachsenwerdens. Dich müssen wir mal so im Kino in so einen Marathon schicken mit so Filmen wie Big oder so, weißt du, wo der Erwachsene wieder die Unbeschwertheit des Kindes entdecken kann.
Ganz ehrlich, aber Anne, du wirst nicht glauben, ich kann immer noch mit meiner Gamer-Karriere oder gerade auch Entwickler-Karriere punkten, wenn ich den Leuten bei meiner Arbeit, gerade den Jüngeren, ich habe ja immer noch viel mit Programmieren zu tun, dass ich sage, weißt du was, ich habe früher Spiele entwickelt. Boah, nee.
Das kann ich mir aber echt gut vorstellen, dass du in einem Laden wie Avato damit der Coolste am Platz bist.
Ja, genau, nicht schlecht. Neulich hatten wir einen Scrum-Lehrgang, ja, agile Projektmanagement-Methoden und da mussten wir selber was entwickeln und vorstellen, Projektmanagement, da habe ich natürlich, und das Thema war Spiel. Wir sollten ein Spiel entwickeln. Ja, da war ich sowas von weit vorne und hab meine Kollegen abgehängt. Meine Erfahrung, also. Ne? Also von daher, das ist einem immer wieder hilfreich, wenn man mal sowas gemacht hat.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du einfach eins von deinen alten Spielen installiert und gesagt, fertig?
So ungefähr. Ne? Also ich habe auch viel jetzt, ich habe neulich, letztes Jahr war das Anfang letzten Jahres, eine IPMA-Zertifizierung, Projektmanagement machen müssen. Auch da habe ich eins von meinen Spielen genommen, Cora 11, und habe dort einen Projektplan zugeschrieben. Ne? Natürlich nach Industriestandard, nicht so wie wir es damals gemacht haben, ne? Klappt den Laptop zu und sag mir, wann es fertig ist. So war es ja damals. Dann nochmal aufgearbeiteten Milestones, Timelines, was war gut, was war schlecht und den ganzen Kram.
Und hast du dann hinter davor gesessen und gedacht so, oh verdammt, das war wirklich noch nicht fertig.
Ja, so sieht's aus, ganz genau.
Das ist ja auch, ach wie schön. Ja Mensch, ich wünschte ja, ne, du würdest dir das nochmal anders überlegen. Ist ja jetzt nicht so, dass jetzt hier schon 15 andere Rennspielstudios am Start wären. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, die Entwickler von Crash Day, das waren nämlich die Moonbyte Studios.
Ach, genau, richtig.
Ja, was machen die heute? Keine Rennspiele, so viel sage ich mal.
Eine Rennspiele, richtig. Ja. Ja. Dem Robert, der ist ja eigentlich der Erfinder von dem Crash Day, den verfolge ich ab und zu nur mal auf Facebook. Man bleibt ja so in Kontakt und guckt, was die alten Kollegen machen. Ja, und viele machen mittlerweile wirklich was anderes, ne?
Ja, Mobile, ne? Also Moonbyte zumindest, die ja, Studios, richtig. Die machen jetzt Mobile Games.
Machen jetzt Mobile.
Sebastian, hast du noch was?
Ich bin jetzt ein bisschen wehmütig geworden fast von dieser ganzen, was wird älter, das Spielen hat nicht mehr so diese zentrale Rolle, das Menüstudio. Sind denn deine Kollegen gut untergekommen? Du hast es ja anscheinend ganz gut erwischt, du hast eine andere Perspektive im Leben, andere Aufgaben. Finde ich super. Wie sieht es bei den Kollegen aus?
Genau, also der Jürgen ist mittlerweile auch in Münster, macht auch Projekte, auch noch in der Softwarebranche, nicht mehr im Spielebereich. Michael, unser Programmierer, weiß ich gar nicht genau, ob der noch im Spielebereich unterwegs ist. Natürlich ist er im Programmieren treu geblieben, als Freelancer arbeitet er noch. Unsere Grafiker, der eine macht Werbemodelle für eine Grafikgroup, Fahrzeuge auch wirklich rendern. Ich glaube auch Mercedes, ähnliche, die werden ja heute nicht mehr im Live fotografiert, sondern werden in 3D-Software hingerendert, sodass sie wie echt aussehen, oder besser wie echt eigentlich sogar. Der ist da gut untergekommen. Der Martin ist mittlerweile in München, auch für eine große Softwarebude, die sich mit Grafikprogrammen beschäftigt. Ja, von daher sind, glaube ich, alle echt gut untergekommen und sehr in ihren Elementen unterwegs.
Das finde ich schön.
Entschuldigung, aber wer von denen war nochmal der Mensch, der die Engine angeschleppt hat?
Das war der Michael Bittner. Der Michael ist soweit ich weiß, noch freiberuflich. Als letztes, zumindest das, was mir bekannt war, hat er an einer Sound Engine gesessen für Elektromotoren. Ja, Elektromotoren haben immer das Problem, dass sie nicht mehr nach Motor klingen, sondern nur surren. Und dort haben sie für Karts zusammen mit einem alten Sounder von Ascaron auch eine Engine und eine Hardware entwickelt, die Motorengeräusche erzeugt und die an den Kart-Hersteller verkauft.
Das ist ja einerseits ziemlich geil, aber auf der anderen Seite ist es ja schon irgendwie, das macht ja so dieses, das Frustrationsquartett komplett, ja. Der Typ, der damals so 96 einfach mal so ein Rennspiel durch seine Engine möglich gemacht hat, arbeitet er noch in der deutschen Spieleentwicklung? Nein, er macht jetzt Sounds für Karts. Sorry, ja. Sebastian, ich habe dich unterbrochen.
Es sind praktisch Silikonhoden für kastrierte Hunde. Naja.
Sehr schön.
Nee, aus dieser ganzen Geschichte, ich finde das immer sehr schön. Ich habe oft inzwischen in den Gesprächen mit deutschen Entwicklern auch vom Scheitern erfahren, von irgendwelchen Konkursen, von Pleiten, von Neugründungen, wo die Hälfte der Mitarbeiter nicht mitgenommen wurde. Aber ich finde das sehr schön, dass das nie ein Untergang für die Leute bedeutet, dass eigentlich die Branche, wer da einmal gearbeitet hat, immer gut wegkommt. Das ist nicht wie wenn eine Mine zumacht und die ganzen Bergleute stehen auf der Straße. Das finde ich einen schönen Aspekt der ganzen Industrie.
Ja, ich glaube, das liegt halt auch dran. Du hast eigentlich nicht einen definierten Job, sondern jeder in der Branche ist zumindest so ein bisschen mal ausgeprägter, mal weniger ausgeprägter Autodidakt. Wir haben uns viel in der Branche selbst beigebracht. Wir haben uns immer selber über Wasser gehalten. Und das sollte mich wundern, wenn die Leute da wirklich untergehen. Ja, ich meine, das ist nicht auszuschließen. Aber grundsätzlich, ich möchte meine alte Zeit nicht missen. Die hat mir sehr viel gegeben für mein Leben. Der hat mir auch sehr viel beigebracht. Das war natürlich auch viel harte Zeit. Uns ging es nicht immer gut. Gerade als Selbstständiger musst du da ständig kämpfen. Aber das bringt mir heutzutage in meinem Beruf auch viele Vorteile.
Hast du eigentlich irgendwann mal mit irgendeinem Spiel richtig Asche gemacht, wenigstens? Oder bist du auch einer von denen, die sagen, jetzt, wo ich bei Arvato arbeite, verdiene ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig Geld?
Nee, ich muss sagen, ich verdiene in etwa gleich viel wie am Ende, wo ich gar nichts mehr verdient habe bei Arvato. Nein, das stimmt nicht ganz.
Moment.
Für das große Geld hat das nie gereicht. Ich will nicht sagen, dass mich die Spielebranche immer irgendwo wo am Hungertuch gehalten hat, aber am Anfang, wo wir den Erfolg von Nice 1, Nice 2 hatten, habe ich mir auch gesagt, ich sag, das dauert nicht lange, dann hast du einen Porsche da stehen und so weiter, aber das ist halt nie in Erfüllung gegangen, ja. Und grundsätzlich ist es auch nicht so, dass ich da irgendwelche Reichtümer angehäuft habe. Dafür hat das nie gereicht. Den Burner oder den Longseller hatten wir nie. Aber es hat auch nicht letztendlich geschadet. Also es hat mich weder in einen finanziellen Ruin noch zu irgendwie größerem Reichtum getrieben.
Ja, hattest keinen Porsche da stehen, du hattest nur einen von Porsche da stehen.
Genau, einen von Porsche, der war da, genau.
Sehr schön. Das.
Wenigstens das.
Wenigstens das. Okay, meine Herren, ich glaube, wir kommen zum Ende. Wir haben den Sebastian auch, aber den Andreas auch schon deutlich sozusagen über seine Schlafenszeit in Anspruch genommen. Wir befinden uns jetzt gerade schon kurz morgen nach Mitternacht. Und das heißt, es wird Zeit. Andreas, dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Es war mir immer eine Freude, mit euch nochmal über die alten Sachen zu, oder was heißt alt? Eigentlich funktioniert ja noch alles, was wir je versoftet haben. Man kann das heute noch spielen. Und es ist einfach schön, mal wieder mit euch gesprochen zu haben. Und ich merke, so viel hat sich nicht geändert. Die Stimmung ist noch da. Von daher, es war mir auf jeden Fall eine Freude.
Hat Spaß gemacht.
Ja, hat es.
Auf jeden Fall.
So, Herr Stange, auch an dich vielen Dank, dass du dich durchgequält hast, ja, trotzdem.
Ja, das war eine tolle Abendbeschäftigung, wirklich. Ich hätte meine Zeit schlimmer verschwendet, wenn ich da jetzt nicht dabei gewesen wäre.
Ja, ich weiß auch, also die letzten Ausläufer der Bronchitis, den Wundenhals doch nochmal hier ans Mikro geschleppt jedes Mal. Das ist Einsatz.
Ja, gut.
So, und ihr da draußen, das war's mit dem Altbier für diesen Monat. Vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Projekts seid. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin.